Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Wir befinden uns noch immer ziemlich am Anfang des Johannesevangeliums. In Kapitel 1 gab es zunächst diese wuchtige Vorrede, die mit den berühmten Worten beginnt: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Nach der Vorrede haben wir Bekanntschaft gemacht mit Johannes dem Täufer und den ersten Jüngern Jesu. Dann, zu Beginn von Kapitel 2, die Hochzeit zu Kana, bei der Jesus sein allererstes Wunder vollbrachte. Er half den Gastgebern aus der Patsche, indem er schätzungsweise 600 Liter Wasser in hochwertigen Wein verwandelte. Dieses Wunder allerdings, darauf wird im Johannesevangelium hingewiesen, sollte nicht nur als Freundschaftsdienst verstanden werden, sondern als ein Zeichen. Für mich ist es ein Zeichen dafür, dass mit Jesus eine ganz neue Zeit angebrochen ist. Die alten Wasserkrüge, die bisher gebraucht wurden, um eine kultische Reinigung durchzuführen, werden für diesen Zweck nicht mehr gebraucht. Jesus ist gekommen, um die Menschen auf andere Weise von ihren Sünden zu reinigen. Des Weiteren habe ich die alten Krüge mit Menschen verglichen, die von Jesus in den Dienst gestellt und sozusagen zu Weinkrügen umgestaltet werden. Im Johannesevangelium erreichen wir nun die zweite Hälfte von Kapitel 2 und beginnen gleich mit den Versen 12 und 13. Bereits in der Einführung zum Johannesevangelium habe ich darauf hingewiesen, dass in diesem Evangelium mehr Zeit- und Ortsangaben zu finden sind als in den drei anderen. Die Hochzeitsfeier, bei der Jesus Wasser zu Wein verwandelt hat, fand in dem Städtchen Kana statt. Kana liegt in Galiläa, westlich des Sees Genezareth. Nicht weit davon entfernt in südlicher Richtung Nazareth, die Heimatstadt Jesu. Und nordöstlich von Kana, direkt am See Genezareth, ist der Fischerort Kapernaum zu finden. Diesen Ort macht Jesus zu seinem Hauptquartier, nachdem er aus seiner Heimatstadt Nazareth flüchten musste. Vielleicht erinnern Sie sich an den Bericht aus dem Lukasevangelium Kapitel 4. Die Leute in Nazareth kannten Jesus als Sohn des Zimmermanns Josef und ärgerten sich darüber, dass er in ihrer Synagoge eine Prophezeiung aus dem Buch Jesaja auf sich selbst bezog. Deshalb wollten sie Jesus einen Abhang hinunterstürzen und dadurch zu Tode bringen. Alles deutet darauf hin, dass Jesus nach diesem Ereignis hauptsächlich in Kapernaum zu Hause war. Im Johannesevangelium Kapitel 2, Vers 12 ist eine Bemerkung zu finden, die möglicherweise auf diesen Sachverhalt hinweist, ohne darauf wirklich einzugehen. Da heißt es: Danach ging Jesus hinab nach Kapernaum, er, seine Mutter, seine Brüder und seine Jünger, und sie blieben nicht lange da. Die Mutter Jesu und seine Brüder sind vermutlich bald wieder nach Nazareth zurückgekehrt. Warum aber auch die Jünger Jesu aus Kapernaum fortgegangen sind, wird aus dem Bibeltext nicht ersichtlich. Die Trennung von ihnen kann jedoch nicht von langer Dauer gewesen sein. Denn bereits im nächsten Vers wird berichtet, dass Jesus eine Reise in das weit südlich gelegene Jerusalem unternahm. Und dort wurde er auf jeden Fall von seinen Jüngern begleitet. Vers 13: Und das Passafest der Juden war nahe, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Neben der eigentlichen Information, dass sich Jesus wegen des Passafestes nach Jerusalem aufmachte, enthält dieser Vers eine interessante Formulierung, die mich aufhorchen lässt. Hier ist vom Passafest der Juden die Rede und nicht vom Passafest des Herrn. Ob das ein dezenter Hinweis darauf sein sollte, dass aus dem Fest zur Ehre Gottes längst ein frommer Brauch geworden war, über dessen Sinn sich kaum jemand noch Gedanken machte? Eigentlich sollte das Passafest daran erinnern, wie Gott die Israeliten vor langer Zeit aus Ägypten befreite. In der letzten Nacht wurden damals die Erstgeborenen der Ägypter getötet. Die Erstgeborenen der Israeliten dagegen blieben verschont, weil die Israeliten gehorsam waren und die Türen ihrer Häuser mit dem Blut eines Passahlammes kennzeichneten. Nun machte sich Jesus also auf dem Weg nach Jerusalem, um dort das Passahfest zu feiern. Er, der später selbst, wie Paulus es ausdrückt, zum Passahlamm wurde. Grundsätzlich sollte jeder jüdische Mann möglichst dreimal im Jahr nach Jerusalem kommen, eben zum Passahfest, außerdem zum Wochenfest, das auch als jüdisches Pfingstfest bezeichnet wird, und zum Laubhüttenfest. Um jegliches Missverständnis von vornherein auszuschließen, das Passahfest, von dem hier berichtet wird, dürfte etwa stattgefunden haben, nachdem Jesus bereits ein Jahr lang in der Öffentlichkeit gepredigt und Kranke geheilt hatte. Bis zu seiner Gefangennahme und seiner Kreuzigung gingen 2 weitere Jahre ins Land. Ich betone das an dieser Stelle, weil in unserem Bibeltext gleich auch von einem Ereignis berichtet wird, das sich 2 Jahre später wiederholen wird. Und zwar vertreibt Jesus einige Händler und Geldwechsler aus dem Tempel. In Vers 14 wird berichtet, und er fand im Tempel die Händler, die Rinder, Schafe und Tauben verkauften, und die Wechsler, die da saßen. Würde heutzutage jemand versuchen, am Eingangsportal einer Kathedrale Rinder, Schafe und Tauben zu verkaufen, wäre sicher schnell die Polizei zur Stelle. Damals am Tempel in Jerusalem war das jedoch üblich, weil viele Fremde in die Stadt kamen, die nach dem alttestamentlichen Gesetz ein Opfer darbringen wollten. Statt ein Opfertier von zu Hause, also möglicherweise von weit her mitzubringen, war es viel praktischer, direkt in der Nähe des Tempels eines zu kaufen. Doch hier lag das Problem. Nicht in der Nähe des Tempels und auch nicht direkt am Eingang, sondern im Vorhof des Tempels machten die Händler ihre Geschäfte. Auch die Geldwechsler hatten sich dort niedergelassen, um ausländische Währungen, natürlich gegen Gebühr, in jüdisches Geld umzutauschen. Denn die Tempelsteuer, die jeder Jude jährlich entrichten musste, durfte nur mit jüdischem Geld bezahlt werden. Weil Israel damals zum Römischen Reich gehörte, waren vor allem römische Münzen im Umlauf, auf denen ein Abbild des Kaisers zu sehen war. Dass solche Münzen nicht zur Finanzierung des Tempels verwendet wurden, war fast schon Ehrensache. Zumal manche eine Inschrift trugen, die mit dem Glauben an Gott nicht vereinbar war. Im Übrigen habe ich den Verdacht, dass die Dienste der Geldwechsler auch aus einem anderen Grund gern in Anspruch genommen wurden. Denn sie konnten große Münzen in kleine wechseln, so dass die Tempelbesucher beim Einlegen einer Gabe in den sogenannten Gotteskasten relativ günstig davonkamen. Die Händler und Geldwechsler im Vorhof des Tempels machten also vermutlich ein gutes Geschäft, denn ihr Serviceangebot war verlockend. Opfertiere direkt dort kaufen, wo sie gebraucht wurden, und Geld sparen durch ausgeklügelte Geldwechslermethoden. Heute gibt es so etwas zum Glück nicht mehr, meinen Sie? Von wegen. Als Pastor hatte ich mit einigen Leuten zu tun, die jedes Mal, wenn sie etwas spenden wollten, ganz genau nachgerechnet haben, wie sie damit zugleich ihre eigene Steuerlast senken konnten. Bei allem Verständnis dafür hatte ich manchmal schon den Eindruck, dass sie ihre Spendenquittungen mitsamt ihrem Glauben in einem Aktenordner abhefteten, und zwar mit der Aufschrift Religionsausübung. Und die sollte möglichst bequem, effektiv und kostengünstig bewerkstelligt werden. Zurück zu unserem Bibeltext und damit zu der Situation, die Jesus im Vorhof des Tempels antraf. Die Geschäftemacherei, die dort ablief, ohne Respekt vor der Heiligkeit des Ortes, muss für Jesus fast unerträglich gewesen sein. Und so griff er zu drastischen Mitteln. Ich lese weiter ab Vers 15. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern, und schüttete den Wechslern das Geld aus und stieß die Tische um und sprach zu denen, die die Tauben verkauften, tragt das weg und macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus. Seine Jünger aber dachten daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus wird mich fressen. Jesus konnte offenbar ganz schön rabiat werden. Das trauen ihm manche gar nicht zu, denn auf zahllosen Bildern und Gemälden wird er als blasse und ausgemergelte Person dargestellt, die viel zu zerbrechlich erscheint, um gegen andere Personen handgreiflich vorgehen zu können. Komisch, dass Künstler aus verschiedenen Jahrhunderten immer wieder einen solchen schwächlichen Jesus gemalt und gezeichnet haben. Denn vermutlich hat Jesus bei seinem Pflegevater Josef den Beruf des Zimmermanns erlernt. Und von einem Zimmermann kann man eigentlich erwarten, dass er richtig fest zupacken kann. Jesus tut es offenbar und schafft es, die Händler und Geldwechsler aus dem Vorhof des Tempels zu vertreiben. Das ruft nun einige Juden auf den Plan, die von ihm wissen wollen, was ihm das Recht dazu gibt, so zu handeln. Ich lese weiter ab Vers 18. Da fingen die Juden an und sprachen zu ihm, »Was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du dies tun darfst?« Jesus antwortete und sprach zu ihnen, »Brecht diesen Tempel ab, und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten.« Ohne Zweifel hat Jesus hier absichtlich einen rätselhaften Vergleich gewählt, der seine Gesprächspartner zum Nachdenken bringen soll. Sicher ist ihm klar, dass sie diese Aussage zuallererst auf das Gebäude beziehen würden, in dem sie sich gerade befinden. Obwohl diese Aussage andererseits gerade in Bezug auf das Gebäude unsinnig erscheinen muss. Doch so viel Hintersinnigkeit ist in dieser Situation offenbar zu viel für diejenigen, die von Jesus Rechenschaft fordern. Und so wird in Vers 20 berichtet, da sprachen die Juden, dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut worden, und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Der Tempel in Jerusalem war damals sozusagen noch ein Neubau. Herodes der Große hatte ihn als Ersatz für einen kleinen Tempel errichten lassen, der nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft gebaut worden war. Vermutlich im Jahr 20 vor Christus oder 19 vor Christus wurde mit dem Prachtbau begonnen. Aber auch zur Zeit Jesu war er noch nicht ganz fertig. Insgesamt 46 Jahre dauerten die Bauarbeiten schon an. Und nun behauptet Jesus also, er könnte den Tempel in gerade einmal 3 Tagen aufrichten, wenn man ihn vorher zerstören würde? Die Juden, die von Jesus Rechenschaft fordern, merken, wie skurril seine Antwort ist. Aber sie kommen nicht auf die Idee, dass Jesus den Tempel nur als Bild gebraucht für sich selbst bzw. für seinen Leib. In Vers 21 heißt es, er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Sicher erinnern Sie sich noch, als die Israeliten vor langer Zeit aus dem Sklavendienst in Ägypten geflohen waren, lebten sie 40 Jahre in der Wüste, bis sie endlich das Land Kanaan in Besitz nehmen konnten. Während dieser Wüstenzeit hatten sie stets die sogenannte Stiftshütte dabei, ein großes, prachtvoll ausgestattetes Zelt, das zum Transport in viele Einzelteile zerlegt werden konnte. Dieses Zelt war im Grunde nichts anderes als ein Tempel zum Mitnehmen. Im Alten Testament wird es an einigen Stellen auch als Wohnung des Herrn bezeichnet, weil Gott den Israeliten versprochen hatte, ihnen hier zu begegnen und innerhalb eines Zeltlagers gewissermaßen unter ihnen zu wohnen. Später wurde dieses Zelt durch einen Tempel aus Stein ersetzt. Auch dieser Tempel wurde als Wohnung Gottes oder als Gotteshaus angesehen. Und dann haben wir ganz am Anfang des Johannesevangeliums abermals etwas von einer Wohnung bzw. vom Wohnen gehört. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. In diesem Fall ist es also Jesus in der Gestalt eines Menschen, der zur Wohnung Gottes wird. Und weil Jesus als Mensch unter Menschen lebte, wohnte Gott damit auch unter den Menschen, wohnte unter uns, wie es im gerade zitierten Bibelvers heißt. Also, die Stiftshütte, der Tempel und zuletzt der Leib Jesu sind sozusagen als Wohnung Gottes anzusehen, wobei der Leib Jesu besonders leicht zerstört werden kann. Und genau darauf hat Jesus Bezug genommen, als er sagte, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Tatsächlich wird dieser Tempel abgebrochen werden, nämlich indem man seinen Leib zerstört, indem man Jesus am Kreuz sterben lassen wird. Aber, so sagt Jesus voraus, dieser Tempel wird in 3 Tagen wieder aufgebaut werden. Will sagen, Jesus wird am 3. Tage wieder auferstehen. Die Juden, die von Jesus wissen wollen, mit welcher Berechtigung er die Händler und Geldwechsler aus dem Tempel getrieben hat, sie verstehen diese Zusammenhänge nicht. Aber auch die Jünger Jesu haben damit offenbar ihre Schwierigkeiten. Denn in Kapitel 2, Vers 22 wird gesagt, dass sie erst nach dem Tod und der Auferstehung Jesu, also rund 2 Jahre später, verstehen, was Jesus mit dem Tempel meinte, der zerstört und angeblich in 3 Tagen wieder aufgerichtet werden sollte. In diesem Vers 22 heißt es, als er nun auferstanden war von den Toten, dachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte, und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte. Die restlichen Verse von Kapitel 2 markieren den Übergang zum nächsten Ereignis und bergen einen seltsamen Widerspruch in sich. Vers 23 lautet, als Jesus aber am Passafest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Das hört sich zunächst einmal sehr positiv an. Jesus überzeugte offenbar viele Menschen durch die Zeichen, die er tat. Was für Zeichen das waren, wird hier nicht gesagt. Aber ein Glaube, der auf Zeichen angewiesen ist, ist grundsätzlich ein wackeliger Glaube. Denn sobald es keine Zeichen mehr gibt, gerät er ins Wanken. Auch in diesem Fall scheint es so zu sein. Denn die Verse 24 und 25 machen deutlich, dass Jesus von dem Glauben dieser Leute absolut nicht überzeugt ist. Es wird berichtet, aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle und bedurfte nicht, dass ihm jemand Zeugnis gab vom Menschen, denn er wusste, was im Menschen war. Eine ernüchternde Bilanz. Doch das 3. Kapitel des Johannesevangeliums lenkt unseren Blick gleich zu Anfang auf einen Mann, der sich von diesen eben genannten Menschen positiv abhebt. Er gehört offenbar nicht zu denen, die immer gleich Halleluja rufen, wenn sie etwas Außergewöhnliches mit Gott erleben. Dafür aber ist er bereit, mit Herz und Verstand dem eigenen Glauben auf den Grund zu gehen. Und dazu gehört es eben auch, manche Glaubensvorstellungen von Gott gerade rücken zu lassen. In Kapitel 3, in den Versen 1 und 2 wird berichtet, es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, einer von den Oberen der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm, Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Als Pharisäer gehört Nikodemus zu den angesehenen Leuten in Israel. Die Pharisäer glauben an die Inspiration des Alten Testaments, an das Kommen des Messias, sie glauben an Wunder und auch an die Auferstehung. Beste Voraussetzungen eigentlich, um sich der Botschaft Jesu zu öffnen und ihm nachzufolgen. Doch Nikodemus ist sich seiner Verantwortung bewusst. Als einer von den Oberen der Juden, wie er in Vers 1 bezeichnet wird, will er Jesus zunächst einige Fragen stellen. Oft wird behauptet, dass er ihn des Nachts aufsucht, um dabei nicht von anderen Leuten gesehen zu werden. Aber das halte ich für reine Spekulation. Vielleicht sind die kühlen Nachtstunden einfach nur besser geeignet, um ein tiefgehendes Gespräch über den Glauben zu führen. Die überschwängliche Art und Weise, mit der Nikodemus das Gespräch eröffnet, lässt sich nur schwer als Zeichen der üblichen Ehrerbietung deuten. Denn immerhin spricht Nikodemus als angesehener Theologe den unstudierten Mann aus Nazareth mit Meister oder jüdisch mit Rabbi an. Doch dann fügt er hinzu, du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Diese Bemerkung halte ich für außerordentlich wichtig, denn Nikodemus macht damit klar, jawohl, in meinen Augen bist du ein ganz besonderer Mensch, der von Gott bevollmächtigt wurde. Ein Lehrer von Gott gekommen. Aber ob du tatsächlich der Sohn Gottes bist und der Messias Israels, darüber sollten wir mal reden. Gern möchte ich Ihnen auch verraten, warum ich glaube, dass Nikodemus genau mit diesen Fragen im Gepäck zu Jesus kam. Er stellte diese Fragen zwar nicht ausdrücklich, aber in Vers 3 heißt es überraschenderweise, Jesus antwortete und sprach. Jesus antwortete also, obwohl ihm anscheinend keine Frage gestellt wurde. Vers 3. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Meiner Ansicht nach will Jesus hiermit zum Ausdruck bringen, ob ich der Sohn Gottes und der Messias bin, das kannst du, mein lieber Nikodemus, nicht beurteilen, denn du hast keine Möglichkeit zu erkennen, was im Reich Gottes vor sich geht. Du bist blind dafür, denn du bist noch nicht von Neuem geboren. Mit dieser Diagnose hat Nikodemus offensichtlich nicht gerechnet. Von Neuem geboren, was heißt das überhaupt? Mit diesem Vokabular kann er überhaupt nichts anfangen. Und so wird in Vers 4 berichtet, Nikodemus spricht zu ihm, also zu Jesus, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Mit seinen Rückfragen stellt Nikodemus unter Beweis, dass er tatsächlich blind ist für das, was im Reich Gottes vor sich geht. So wie die Juden im vorigen Kapitel sofort an den Tempel aus Stein dachten, als Jesus ihnen sagte, dass er den Tempel in 3 Tagen wieder aufrichten könne, so denkt Nikodemus sofort an eine natürliche Geburt, als Jesus sagt, dass ein Mensch von Neuem geboren werden müsse. Aber das ist eben genauso unmöglich, wie einen Tempel aus Stein in 3 Tagen wieder aufrichten zu wollen. Die Begegnung zwischen Nikodemus und Jesus zeigt ein Dilemma auf. Obwohl Nikodemus aufrichtig daran interessiert ist, mit Jesus ein paar wichtige Glaubensfragen zu klären, gelingt ihm das zunächst nicht, eben weil er noch nicht von Neuem geboren wurde. Aber wie kann es jemals dazu kommen, wenn dieser Vorgang ihm völlig absurd erscheint und er tatsächlich die Frage stellt, ob ein Mensch dafür ein zweites Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen muss? Ob Nikodemus in dieser ganzen Angelegenheit wenigstens einen Schritt weiterkommt, das erfahren Sie in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.